Dieser Podcast wird präsentiert von Luzerner Sinfonieorchester. Mehr als ein Klavierfestival. Le Piano Symphonique bringt in Luzern Weltklasse-Pianisten wie Marta Archerich mit dem Luzerner Sinfonieorchester zusammen.
NZZ Geopolitik.
Ja, vor 60 Jahren war die Welt noch eine andere.
Good evening, my fellow citizens. I speak to you tonight in a spirit of hope.
Wie immer adrett gescheitelt und staatsmännisch richtet sich der amerikanische Präsident John F. Kennedy an die Nation. Es ist der 26. Juli 1963.
The advent of nuclear weapons changed the course of the world, as well as the war.
Die Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion und die Dynamik der atomaren Aufrüstung habe die Welt unsicherer gemacht, zu mehr Spannung geführt.
Each increase of tension has produced an increase of arms.
Doch jetzt ein Lichtblick.
Yesterday a shaft of light cut into the darkness.
Ein Vertrag zum Verbot aller Atomtests sei abgeschlossen worden.
Negotiations were concluded in Moscow on a treaty to ban all nuclear tests in the atmosphere, in outer space and underwater.
Eine Einigung, um die nukleare Gefahr unter internationale Kontrolle zu bringen, und auch das Wettrüsten soll eingedämmt werden.
Determination to limit the arms race.
Auf dieses von JFK hier verkündete Atomtestverbot folgte vier Jahre später, 1967, auch der Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen. Bis vor kurzem war das auch Common Sense, doch jetzt kommen andere Signale aus den USA.
But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. But we, you know, we have more than anybody. But I see them testing. I say, well, if they're going to test, I guess we have to test.
Georg, was ging dir durch den Kopf, als du das gehört hast?
Es ist eindeutig ein historischer Rückschritt. Wir sind zurück in einer Logik der MAD-Doktrin, also der Mutual Assured Destruction. Also, dass wenn der Atomkrieg losgeht, dass der Gegner wissen muss, dass er zerstört werden kann. Das ist erschreckend. Ist es eine Zeitenwende nach der Zeitenwende, habe ich mich gefragt. Sind wir zurück in der Logik eines atomaren Schlagabtauschs?
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlene Oehler. Die Angst vor einer neuen nuklearen Bedrohung, die Nuclear Anxiety, ist zurück. Mit Georg Häsler, dem Militär- und Sicherheitsexperten der NZZ, bespreche ich heute, warum Atomwaffen in der neuen Weltordnung an Bedeutung gewonnen haben und was das für uns im Westen bedeutet. Er ist heute bei mir im Studio. Hallo Georg, schön bist du da.
Guten Tag, ernstes Thema, aber danke für die Einladung.
All right, earlier tonight on Truth Social, President Trump announced that he has ordered the Department of War to start once again testing nuclear weapons.
Trumps Ankündigung, die USA werde Atomwaffentests durchführen, kam gefühlt aus dem Nichts. Trump haut das so raus, zuerst auf Truth Social, dann vor Journalisten beim Einstieg in die Air Force. Die Begründung ist, weil die anderen es tun.
But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also.
Georg, kurzer Faktencheck. Ist das gesichert, dass Russland jetzt aktuell irgendwelche Atomtests durchgeführt hat?
Russland hat keine eigentlichen Atomtests durchgeführt. Russland hat eventuell Trägersysteme getestet, diese Burevestnik-Marschflugkörper, atomargetriebene Marschflugkörper, Skyfall heißen die in der NATO-Terminologie, oder Poseidon, das wäre dann ein atomgetriebene Unterwasserdrohne, beides gelten so als Wunderwaffen. Was Russland aber auch gemacht hat, sind strategische Manöver mit den strategischen Nuklearstreitkräften, quasi als Reaktion auf die Ölsanktionen, die Präsident Trump verhängt hat. Das ist eine Logik, die wir hier sehen, die unterdessen wahrscheinlich eben auch dazu geführt hat, dass Trump diesen Truth Social Post abgesetzt hat.
Also es gibt ja auch die These, dass Trump womöglich nicht ganz klar war, respektive nicht ganz präzise war, was eigentlich mit Tests gemeint ist. Also sind das nukleare Detonationen, wie früher manchmal Tests waren, oder sind es eben Tests, wie du jetzt gerade gesagt hast, von Trägersystemen?
Also wenn man Trump ein bisschen rhetorisch kennt, dann weiß man, dass Trump in Bildern denkt, und das Bild ist ganz klar ein Atompilz. Das ist sein Verständnis eines Atomtests. Die Administration hat ja jeweils ein bisschen versucht abzuschwächen, seine Worte abzuschwächen, hat er dann aber wieder nachgedoppelt. Es ist aber schon davon auszugehen, dass die Administration dafür sorgen wird, dass eben kein oberirdischer Test gemacht wird, schon nur, damit die Gegner der Amerikaner, die Russen und die Chinesen oder auch andere Mächte, nicht mit modernen Messgeräten quasi den Stand der Technologie erforschen und analysieren können.
Also solche Tests gab es auch schon ganz lange nicht mehr. Mururoa-Atoll, Bikini-Atoll.
Also die letzten solchen Tests haben die Franzosen durchgeführt, oder? Du hast es vorhin erwähnt, 1963, ein Jahr nach der Kuba-Krise, als die Welt wirklich am Rand eines Atomkriegs stand, hat man einen teilweise Verbotsvertrag gemacht über Atombombentests. Man hat natürlich die überirdischen Tests im Wesentlichen verboten und nur noch unterirdische zugelassen. Frankreich hat sich nicht daran gehalten. Es gab bis in die 90er Jahre französische Tests. Der letzte Präsident war Jacques Chirac, der das gemacht hat. Mhm. Und da gibt es ja die Geschichte der Schweizer Fußballnationalmannschaft, die das transparent gehalten hat. Stop Chirac, wo sie eben gegen diese Atomwaffentests protestiert haben.
Ja. Auf jeden Fall hat es einiges ausgelöst. Diese Aussage von Trump, wie ernst auch immer das gemeint war oder wie präzise auch immer er da jetzt gerade war. Unmittelbare Reaktion kam aus dem Kreml. Letzte Woche. Hier sitzt Präsident Wladimir Putin am Kopf eines langen Konferenztisches, umringt von seinem Verteidigungsminister und hohen Militärs. Und er nuschelt so ein bisschen, spricht leise, sagt: Man werde das genau verfolgen, prüfen und gegebenenfalls selber auch Atomwaffentests durchführen.
И внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Also man kann sagen, Trumps Ankündigung ist ein Geschenk für Putin. Zumindest muss er jetzt nicht mehr in Heimlichkeit testen.
Also Putin hat immer mit der Atomwaffendrohung gearbeitet, eigentlich seit er 2007 seine Rhetorik gegen den Westen verschärft hat. Und jetzt kommt ihm Trump tatsächlich ein Stück weit entgegen, dass wirklich auch die Amerikaner jetzt einmal eskalieren oder einen Eskalationsschritt machen. So kann er mit gutem Gewissen oder gesichtswahrend eben auch solche Tests ankündigen oder mit solchen Tests drohen. Bisher waren die Amerikaner, das muss man wirklich sagen, auch wenn man die Sache analysiert, die Amerikaner haben stets versucht, eben zu deeskalieren und diese Idee der Abschreckung auch so weit zu entwickeln, dass sie eben nicht zu einem Overkill führt. Jetzt haben wir da vielleicht eine Veränderung der Logik. Ich hoffe es zumindest nicht.
Kannst du dir vorstellen, also sind die USA, die jetzt immer deeskaliert haben in den letzten Jahrzehnten, eigentlich in dieser Frage wirklich gewillt, heute wieder zu testen?
Es wäre nicht im Interesse, diese Tests durchzuführen. Einerseits eben, weil die Russen dann eben einen Einblick hätten in die Technologie, die die Amerikaner besitzen, also in den technologischen Fortschritt analysieren könnten. Und auf der anderen Seite kann es nicht im Interesse sein, der Amerikaner jetzt eine Eskalation zu riskieren, wo eben beispielsweise der Golden Dome erst ein vages Projekt ist, also der Schutz der Amerikaner vor Langstreckenraketen.
Also im All.
Ja. Im All, das wäre dann im All ein komplexes System, kostet über 150 Milliarden, wenn man es konservativ schätzt, andere sprechen von 500 Milliarden. Das ist noch überhaupt nicht installiert, also ist es relativ schwierig, jetzt zu eskalieren, weil dann eben ein Wettrüsten unter Umständen unkontrollierbare Folgen hätte für die Bevölkerung. Und ich glaube, das will Trump nicht riskieren. Ich glaube, es ist eine Form der rhetorischen Eskalation. Und vielleicht steckt eben auch dahinter ein Stück weit, dass man Putin auch ein bisschen in die Schranke weisen will. Trump ist frustriert, dass diese Friedensbemühungen in Bezug auf die Ukraine nicht gefruchtet haben. Er ist frustriert über das Verhalten von Putin. Er ist frustriert darüber, dass jedes Mal, wenn Gespräche stattgefunden haben, dann Putin in der Ukraine weiter eskaliert. Und deshalb könnte diese Reaktion eben auch verstanden werden, dass ein Stück weit Realismus, geopolitischer Realismus in Washington zurückgekehrt ist, weg von der Friedensrhetorik hin wieder mehr zur Abschreckung, zu einem starken Amerika, Friede durch Stärke, so wie er es einmal angekündigt hat. Da werden wir wirklich zurück in der neokonservativen Logik.
Und es führt auch dazu, dass dieses Gefühl, dieses Bedrohungsgefühl eben auch gestiegen ist. Man kann sagen, diese Nuclear Anxiety, die ist ja nicht quasi durch Trumps Aussagen entstanden, aber es war vielleicht, seine Aussage war vielleicht ein Stich ins Wespennest. Also eine Stimmung, die schon beginnt, sich auszubreiten, wieder vielleicht nicht bei der breiten Bevölkerung, aber doch bei Experten und Politikern. Kann man denn sagen, wo das angefangen hat? Also wann begann dieses Bedrohungsgefühl wieder zu wachsen?
Für Expertinnen und Experten begann es eigentlich bereits ein Stück weit in den Nullerjahren, als Putin die Rhetorik ab 2007 massiv verstärkt hat und sich gewehrt hat, dass die Amerikaner ein Abwehrsystem aufbauen in Osteuropa. Das war so der Beginn, als das Thema Atomwaffen plötzlich wieder irgendwie zum Thema geworden ist. Ich glaube, das deutlichste Warnsignal war die Kündigung des INF-Vertrags.
Das ist
der Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Das war 1987 in Genf, als Reagan und Gorbatschow quasi dieses Signal gesetzt haben, dass man jetzt endlich abrüstet, tatsächlich zum ersten Mal Abrüstung im Kalten Krieg. Das war eigentlich der Anfang vom Ende des Kalten Kriegs. Und dann 2018 wird dieser Vertrag ausgerechnet, dieser Vertrag ausgesetzt. Und das war so der Anfang von dem, was wir heute haben, eigentlich dieser Rückfall in eine konfrontative Situation, auch auf nuklearer Ebene. Ich glaube, man hat das damals total unterschätzt. Das ist wirklich nur von Expertinnen und Experten wahrgenommen worden. Das erstaunt mich ohnehin. Ich, in den 80er Jahren als Kind war quasi die nukleare Bedrohung total präsent, genauso wie die Bedrohung durch den RAF-Terrorismus oder die Bedrohung durch das Waldsterben. Und nach dem Kalten Krieg, obwohl die Waffen nach wie vor da waren, verschwand dieses Gefühl. Und jetzt, wo die Eskalation da ist, habe ich manchmal den Eindruck, wir nehmen das noch gar nicht so richtig wahr in einer breiten Bevölkerung, was da eigentlich an Eskalationspotenzial vorhanden ist.
Aber das Bedürfnis, sagen wir mal, Atomwaffen zu besitzen, das ist ja oder war immer, seit es sie gibt, Teil der Machtpolitik. Atomwaffen dienten immer der Abschreckung. Eigentlich hat sich daran ja bis heute nichts geändert.
Daran hat sich bis heute nichts geändert, außer dass neue Nuklearmächte aufgetreten sind. Also Nordkorea besitzt Atomwaffen, Indien, Pakistan besitzen Atomwaffen, allerdings regional beschränkt auf ihren eigenen Konflikt. Man hat den Iran jetzt gerade buchstäblich zurückgebombt im Juni 2025, also diesen Juni. Und Israel besitzt eine eigene Atomwaffe. Also die Welt ist ein Stück weit nuklear unsicherer geworden. Die Exklusivität der Atomwaffen sind weg. Und es ist auch interessant, dass Trump in seinem Truth Social Tweet nicht nur die Russen im Auge hat, sondern eben auch die Chinesen. Er sagt, die Chinesen sind mit Abstand Nummer 3, was die Atomwaffen angeht. Aber sie werden bald eben mit uns gleichziehen und
aufholen.
Und ich glaube, dass eben bei Trump auch diese Angst vor dem eigentlichen Konkurrenten, vor China, eine große Rolle spielt, dass er hier Stärke demonstrieren will.
Aber eben Atomwaffen zu besitzen ist das eine. Es dient der Abschreckung. Es schafft eine Art Gleichgewicht des Schreckens, wie man in der Geschichtswissenschaft sagen würde. Sie einzusetzen aber ist ja eine völlig komplett andere Diskussion.
Ja, das Gleichgewicht des Schreckens, das ist ein Ausdruck, der in den 80er Jahren wirklich gang und gäbe war, von dem spricht man heute nicht. Vielleicht auch, weil es heute nicht mehr so ganz ein Gleichgewicht ist. Was aber wirklich entscheidend ist, diese Atomwaffen wurden erst zweimal wirklich eingesetzt, von den Amerikanern zur Beendigung des Kriegs im Pazifik, Hiroshima und Nagasaki 1945 und seither nicht mehr, weil man die verheerende Wirkung eben gesehen hat.
Es ist keine Option, für niemanden.
Nein, es ist keine Option, weil auf einen atomaren Schlag automatisch der Gegenschlag folgt. Und es gibt zwei Arten eigentlich der atomaren Abschreckung. Die eine ist eben die Deterrence by Punishment, also dass man sagt, wenn du die Atomwaffe einsetzt, dann setze ich sie eben als Zweit- oder Drittschlag auch ein. Mhm. Und dann gibt es die Methode der Deterrence by Denial, also dass man Maßnahmen ergreift, eigentlich, dass Atomwaffen nicht durchkommen, eben Abwehrschirme. Und ja, ein Einsatz von Atomwaffen ist absolut ein undenkbares Szenario eigentlich, aber ich glaube, diese Eskalation führt dazu, diese mindestens rhetorische Eskalation führt dazu, dass wir uns wieder mit dieser Frage auseinandersetzen müssen und uns auch bewusst sein müssen, dass es eben dann doch eine Situation geben kann, wo plötzlich so eine atomare Auseinandersetzung stattfindet. Oder? Ich meine, wir haben jetzt gesprochen von ab 1963, diese ganzen Verträge, das komplexe System, quasi, dass Atomwaffen auch nicht zum Einsatz kommen können oder dass sie kontrolliert werden. Da gab es immer Wellenbewegungen. Die letzte Wellenbewegung war in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, als Präsident Reagan an die Macht kam und in der Sowjetunion so diese Übergangsphase nach dem Tod von Brezhnev und bevor Gorbatschow an die Macht kam. Da gab es noch einmal so eine nuklearen und rhetorischen Schlagabtausch, Aufrüstung, ein Aufschaukeln, genau, ein Aufschaukeln. Die Russen haben Mittelstreckenraketen stationiert, die Amerikaner haben den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt, damit man eben das Gleichgewicht des Schreckens, so schrecklich es tönt, eben hat herstellen können. Und dann, und das ist, glaube ich, etwas, an dem wir uns auch ein bisschen immer wieder festhalten sollten, in dieser pessimistischen Weltsicht. 83, 82, 83, dieser Höhepunkt. Und dann 85 kommt Gorbatschow, 87 der INF-Vertrag, 89 die Berliner Mauer fällt, 92 Sowjetunion weg. Das ist die ideale Entwicklung eigentlich von Geschichte. Wir sind heute leider in der gegenteiligen Eskalationsdynamik.
Wenn du sagst, es gibt kein Gleichgewicht des Schreckens mehr, weil eben auch keine bipolare Welt mehr existiert, sondern weil wir ganz viele Akteure, auch unkontrollierbare Akteure, die sich nicht an internationale Regeln halten wollen, über Atomwaffen verfügen, das macht dieses Gefühl eben aus, also dieses Gefühl der zunehmenden nuklearen Bedrohung.
Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Also die nukleare Abschreckung ist ein Produkt des Kalten Krieges, bipolare Welt, USA, Sowjetunion, vielleicht noch ein bisschen China. Es ist nicht gelungen in der Phase der monopolaren Welt, dass die USA und der Westen eigentlich die Macht gehabt hätten, die Welt zu ordnen, ist es nicht gelungen, dieses Thema nukleare Proliferation in den Griff zu bekommen. Zum anderen ist es so, dass wir jetzt nicht nur zwei Mächte haben mit Atomwaffen, die sich wirklich konkurrenzieren, sondern mit China ein weiterer Akteur dazugekommen ist, der eben auch imperiale Absichten hat, zu einer pazifischen Macht werden will, zu einer Weltmacht werden will. Mhm. Russland, Putin, der den Begriff der multipolaren Welt sehr geprägt hat, indem er eben damit auch Machtpolitik meint, ebenfalls imperial unterwegs. Und wir haben es eigentlich jetzt auch erlebt, dass all diese Regeln, von denen wir vorher gesprochen haben, dass die zerfallen. Die UNO hat dann Kraft eingebüßt, die UNO-Charta hat dann Kraft eingebüßt offensichtlich, aber eben auch insbesondere die ganzen Entspannungsprozesse der 70er Jahre, der QSZD, heute OSZE-Prozess, der Helsinki-Prozess, das hat dann Kraft eingebüßt. Man hat diese Kanäle eben nicht mehr so zur Verfügung, wo man die atomaren Arsenale kontrollieren konnte, wie eben in den 70er, 80er Jahren etabliert. Diese Kanäle sind verstopft oder unterbrochen jetzt und das macht die Welt wirklich gefährlicher.
Ja, und diese Nuclear Anxiety, dieses Bedrohungsgefühl wird auch kulturell spürbar. They see how prepared we are. No, it starts a nuclear war. Durch diverse Serien oder Filme, wie aktuell auf der Streaming-Plattform Netflix der beklemmende Film A House of Dynamite, in dem es um einen drohenden Atomkrieg geht. Approximately 3 minutes ago we detected an ICBM over the Pacific. Current flight trajectory is consistent with impact somewhere in the continental United States. Eine Interkontinentalrakete unbekannter Herkunft rast über den Pazifik auf Chicago zu. Und das große Problem ist, niemand weiß, ob die Rakete mit einem nuklearen Sprengkopf versehen ist. The walls are just ready to blow. Darum sind auch die Entscheidungsträger in einem riesen Dilemma: Was tun, abschießen, Gegenangriff, abwarten. Georg, spiegeln solche Filme einfach den Zeitgeist wieder oder schüren sie Ängste erst recht?
Ich habe sehr gestaunt, dass Catherine Bigelow diesen Film gemacht hat, der die USA ein Stück weit auch schutzlos zeigt. Oder?
Verletzlich.
Verletzlich zeigt. Es ist sehr, sehr, sehr beklemmend. Mir ist zuerst durch den Kopf gegangen, geht es darum, quasi den ideellen Boden zu legen für den Golden Dome, den Präsident Trump angekündigt hat, also dieses Abfangsystem, dieses komplexe Abfangsystem, von dem wir schon gesprochen haben.
Also wie eine Rechtfertigung,
also warum es das eine Rechtfertigung. Braucht. Ist es ein Antikriegsfilm, der sagt, hört auf mit der Eskalation, aber es ist doch ein Ausdruck unserer Zeit, dass die USA quasi diesen Status als unverletzbare Supermacht, diesen Status haben die USA verloren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob jetzt Trump an der Macht ist oder Biden an der Macht ist. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass der Westen wirklich vor großen Herausforderungen steht und die Atombombe zurück quasi im Bewusstsein ist.
Wir sind gleich zurück.
Le Piano Symphonique, das Klavierfestival der Schweiz mit internationaler Ausstrahlung. Das Le Piano Symphonique des Luzerner Sinfonieorchesters hat sich im KKL Luzern als Klavierfestival von internationaler Strahlkraft etabliert. Es verbindet Weltklasse-Pianisten wie Marta Archeric, Hélène Grimaud und Alexandre Kantorov mit dem Luzerner Sinfonieorchester.
Gut, also gehen wir zurück von der Fiktion in die Realität, Georg. Spielen wir ein solches Szenario mal durch. Wenn Russland jetzt tatsächlich eine nuklearbestückte Interkontinentalrakete Richtung Berlin oder London schicken würde, wäre der Westen überhaupt in der Lage, das abzuwehren?
Also, Berlin, London, sehr schwierig. Weil die Amerikaner haben die Systeme, die auch übrigens im Film gezeigt werden, haben sie in Alaska und in Kalifornien stationiert. Das sind diese Ground-Based Mid-Course Defense Systems. Da geht es darum, dass man eben die Langstreckenrakete im All abschießen kann. Und diese Systeme sind eigentlich im Wesentlichen auf die USA ausgelegt. Es gibt in Europa, in Rumänien und in Polen sogenannte Aegis-Systeme, die aufgestellt worden sind. Übrigens als Folge der Bemühungen der Bush-Regierung, später von Obama, diesen Raketenschirm aufzubauen, der sehr umstritten war. Diese zwei Systeme gibt es. Die sind aber eigentlich nicht konzipiert, um Interkontinentalraketen abzuschießen. Das ist heute wahrscheinlich möglich. Das würde den Schutz von Berlin und von London sicher verstärken. Aber das sind Systeme, die nicht dafür konzipiert worden sind. Und wenn wir vielleicht den Gedanken noch ein bisschen weiter drehen, sind ja nicht nur die Langstreckenraketen ein Problem, sondern auch Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen können je nachdem atomwaffenfähig gemacht werden. Also man ist da eigentlich ganz am Anfang. Wir sind nicht geschützt. Man hat sehr lange von der Friedensdividende gelebt und auch eigentlich auf den ewigen Frieden gehofft und sich da nicht vorbereitet und ist jetzt in einer ziemlich schwierigen Situation. Man ist auch deshalb angewiesen auf die Deterrence by Punishment, weil man sich eben nicht richtig schützen kann.
Genau, das ist ja mit ein Grund, warum US-Präsident Trump von einem Raketenschutzschirm im All träumt, eben dem sogenannten Golden Dome. Gibt es in Europa denn ähnliche Pläne, gerade jetzt, wo die engen Banden mit den USA bröckeln?
Es gibt die European Sky Shield Initiative. Die haben die Deutschen aus der Taufe gehoben, noch unter Kanzler Scholz. Aber da geht es eigentlich primär um die Beschaffung. Es gibt kein operatives Konzept für eine europäische Luftverteidigung. Das andere ist eben auch, dass der Westen seine Systeme zusammenschalten muss. Luftverteidigung geht nur im Verbund. Es ist nicht möglich, dass ein Land das alleine machen kann. Man wird auf absehbare Zeit auf die Amerikaner angewiesen sein. Man muss zuerst überhaupt erkennen, ob eine solche Rakete gestartet ist. Dafür braucht es eine Sensorik aus dem All am Boden. Es braucht Kommunikationssysteme, damit man zu jeder Zeit an jedem Punkt der Welt die richtigen Daten hat, damit man eben auch weiß, mit welchem Abfangsystem und mit welchem Abfangsystem an welcher Position man eben eine Bedrohung bekämpfen muss. Mhm. Das geht nur im Verbund, da hat Europa sehr viel zu tun, aber man ist gegenwärtig immer noch eigentlich in einer Findungsphase, wie man das genau machen will. Und dann gibt es den Elefanten im Raum in Europa, nämlich Österreich und insbesondere die Schweiz, die neutralen Staaten, die zwar sehr viele kritische Infrastrukturen mitten im reichsten Teil Europas haben, aber gegenwärtig keine Luftverteidigung haben und auch wegen der Neutralität nicht gewillt sind, einem operativen Verbund beizutreten für eine gemeinsame europäische Luftverteidigung. Ich glaube, Geld alleine reicht nicht. Es braucht auch die Bereitschaft aller europäischen Staaten, sich zusammenzutun, um gemeinsam Europa gegen Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Seien es Atomwaffen, seien es aber auch ballistische Lenkwaffen, die irgendeine kritische Infrastruktur zerstören können.
Also wir wissen, wir sehen, geopolitisch verschiebt sich einiges auf der Welt. Neue Allianzen, neue Machtverhältnisse, die multipolare Weltordnung, die Europäer, haben wir besprochen, stehen ohne verlässlichen Schutz der Amerikaner da. Das gilt für den atomaren Schutzschild zum einen, aber auch im Bereich von Atomwaffen. Wird es schwierig für Europa ohne die USA? Wie steht es um die europäischen Nukleararsenale?
Frankreich hat seit jeher eine eigene atomare Bewaffnung. Die sind im Wesentlichen luftgeschützt mit den Rafale. Auch Großbritannien hat eigene Atombomben, die sind seegestützt in den U-Booten, allerdings sehr abhängig vom Trägersystem. Die Trident-Raketen, das sind amerikanische Systeme, da gibt es Abhängigkeiten. Und dann Deutschland, Italien sind Teil der nuklearen Teilhabe, Nuclear Sharing. Die haben eigene Flugzeuge, die amerikanische Atomwaffen tragen können und daneben bei einem Gegenschlag zum Einsatz kommen würden. Deshalb beschafft Deutschland auch den F-35, um eben den Tornado zu ersetzen als Trägersystem.
Also es laufen Diskussionen auch, wie die Europäer sich neu eigenständig organisieren könnten. Gespräche zwischen Paris und Berlin, wie man die europäischen Fähigkeiten zur nuklearen Abschreckung erhöhen kann. Frankreich bringt sich ja jetzt sehr dezidiert ins Spiel als quasi einzige wirkliche Force nucléaire.
De dissuasion française.
Genau, und schon Anfang März hat sich Präsident Macron Europa angeboten, eben als einziges Land mit eigener Nuklearabschreckung.
Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe.
Georg, wie schätzt du das denn ein? Kann Frankreich eine Führungsrolle übernehmen in dieser Frage?
Also wenn ich Frankreich gegenwärtig anschaue, politisch bereitet mir das Sorgen. Frankreich steht auf dünneren Füßen. Wir wissen nicht, wer in 2 Jahren Präsident oder Präsidentin wird. Macron hat keinen Nachfolger, Nachfolgerin aufgebaut. Die Parteien sind zerstritten. Und dieses Land soll dann eigentlich die Trägerin der nuklearen Abschreckung werden. Das ist die politische Ebene. Und dann die zweite Ebene. Frankreich ist ein militärischer Bonsai, ein Gesamtsystem, alles vorhanden. Eben auch Nuklearwaffen, aber bis Frankreich eben dann die Informationsüberlegenheit hat, eben auch diese Systeme entsprechend einzusetzen mit den Rafale-Kampfjets, das sind sehr viele große Worte und ich glaube, man muss das wirklich deutlich sagen. Die Rafale ist ein Kampfjet der 4. Generation, die sofort entdeckt wird von gegnerischen Radarsystemen. Also Frankreich wäre darauf angewiesen, dass es mit anderen Ländern kooperieren könnte, die eben entsprechende Trägersysteme hat. Also da ist sehr viel Rhetorik und ich glaube auch da, wenn Europa gemeinsam eine nukleare Abschreckung aufbauen will und auch soll, dann geht das nur im Verbund. Und ich glaube, diese Lektion haben die Europäer zwar intellektuell verstanden, aber politisch passiert eigentlich das Gegenteil. Es gibt so viele europaskeptische Stimmen in allen europäischen Ländern, dass eben mehr Europa eventuell nur unter sehr viel höherer Bedrohung stattfindet. Aber eigentlich erleben wir eher eine Erosion von Europa und das ist die Tendenz, die mir eigentlich am meisten Sorgen bereitet.
Wenn man das Bedrohungsszenario noch mal im Kopf hat, da muss es schnell gehen. Also wenn ein atomarer Gegenschlag zu befehlen wäre, der US-Präsident hat den berühmten roten Knopf, aber in Europa
ist das wesentlich komplexer. Ich meine, Europa hat die NATO als operative Klammer. Die Amerikaner sind immer noch dabei. Wenn man die Amerikaner wegdenkt und wenn man das Luftlagerbild der Amerikaner und der NATO wegdenkt, die EU hat die Mechanismen nicht, um in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung zu treffen. Europa fehlt ein Krisenmanagement-Mechanismus, der eben dann auch gewisse Souveränitäten übersteuern müsste, weil ein Atomschlag kann nicht auf Konsens beruhen, da muss der Konsens vorher hergestellt werden und gegenwärtig ist von einem europäischen Konsens nicht wahnsinnig viel zu sehen.
Aber was heißt das denn jetzt? Also wenn man eben dieses ganze Bedrohungsszenario, das aktuell herrscht, nochmal anschaut oder nochmal drauf schaut, dieses Aufschaukeln, diese Drohgebärden mit den Testen, Nicht-Testen, ist denn diese atomare Bedrohung, ich muss es dich nochmal fragen als Sicherheitsexperte im Haus, ist die atomare Bedrohung wirklich realer?
Ich glaube, wir müssen die atomare Bedrohung wieder ernster nehmen. Ich glaube, Angst ist der falsche Ratgeber, weil Angst führt zu irrationalen Reaktionen. Ich glaube, die atomare Bedrohung lässt sich nur quasi rational in den Griff bekommen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst sein, dass wir bis auf Weiteres von den Amerikanern abhängig sind, von den Amerikanern, die gegenwärtig einen Präsident Trump an der Spitze haben, der diese quasi Drohung jetzt hingeworfen hat mit diesen Atomtests, also diese Eskalationsdrohung hingeworfen hat. Mhm. Und das sorgt dafür, dass wir wirklich in einer relativ schwierigen, paradoxen Lage sind. Wir müssen das ernst nehmen Und ich glaube, es geht auch darum, dass wir Europäer, und da meine ich übrigens eben auch uns Schweizer, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere eigene Sicherheit und für die Sicherheit in Zukunft, um eben nicht das eigene Schicksal sozusagen aus den Zuschauerrängen zu verfolgen.
Was ist denn mit all den Rüstungskontrollen, Sperr- und Abrüstungsverträgen, die es gab? Sind die alle vom Tisch? Ist das alles nur noch Alibi oder für die Galerie?
Ich glaube, es ist alles auf Eis. Und trotzdem werden dann in Verhandlungen oder bei politischen Äußerungen diese Verträge und Mechanismen immer wieder auch bemüht. Das Gleiche gilt ja auch für die UNO-Charta. Die UNO-Charta, die eigentlich einen Angriffskrieg verbietet, hat immerhin die Kraft, dass alle Akteure versuchen, irgendwie einen Krieg über einen Grund so zu rechtfertigen, dass es irgendwie noch passt mit der UNO-Charta. Ich glaube, es ist nicht alles weg und verloren. Es ist in den Köpfen und in den Denkweisen, in den Policies noch da. Aber ich glaube, wir sind gegenwärtig wirklich in einer Zeit der Raubtiere. Ich habe diese Metapher eigentlich nicht so gern, aber sie trifft es eben leider sehr gut. Wir sind in einer Zeit der Raubtiere, in einer Zeit, wo sicherheitspolitische Konzepte eher realistisch angeschaut werden müssen, wo Ideen einer regelbasierten Welt wie Utopien klingen. Das haben wir verloren. Das hat dazu geführt, dass das wirklich wieder der Stärkere sein Recht durchsetzen kann oder die Stärke zu Recht wird. Und das gilt eben auch im Umgang mit diesen Atomwaffen. Und es ist in diesem Zusammenhang schon sehr zu hoffen, dass insbesondere zwischen den USA, Russland und China wieder Mechanismen zum Spielen kommen, zum Tragen kommen, die dann eben eine gewisse mindestens Kontrolle über diese Arsenale möglich macht.
Dieses um sich greifende Bedrohungsgefühl, das führt ja auch dazu, dass atomwaffenfreie Staaten, Saudi-Arabien, Südkorea oder auch Japan überlegen, aufzurüsten. Also das heißt aber auch die Hoffnung, die wir alle lange Zeit jetzt hatten, auf eine atomwaffenfreie Welt, das rückt in die Ferne, also aus der Vision wird eigentlich, stand jetzt traurigerweise, eine Illusion.
Ja, wir sind in einer Zeit, wo eigentlich das beste Szenario ist, dass wir bei einem Status quo bleiben, dass es nicht noch mehr Atommächte gibt. Atomwaffen schützen übrigens auch nicht, dass man gegeneinander Krieg führt, wie Indien und Pakistan im Mai gezeigt haben, mit einem kurzen Schlagabtausch. Ich glaube, das beste Szenario ist ein Status quo. Schlecht wäre, wenn eben noch mehr Mächte sich bewaffnen würde und quasi eine multipolare Welt der Atommächte entstehen würde, eine multipolare Welt, wo eben dann auch Regionalmächte über Atomwaffen verfügen würden. Ich glaube, das wäre das schlechteste Szenario, weil dann eben die Kontrolle über die Potenziale, die Kontrolle über die Eskalationsdynamik noch weiter diversifiziert würde und das wäre für eine Eskalation keine gute Nachricht.
Ich möchte jetzt nicht gerne so deprimiert enden. Gibt es irgendeine Hoffnung?
Ich glaube, ich habe es am Anfang angesprochen. Das hat sehr stark auch mit der Zeit zu tun, wo ich Kind, Jugendlicher, Erwachsener wurde, 80er Jahre, frühe 90er Jahre, wo man quasi aus einer Zeit der Konfrontation Anfang der 80er Jahre in eine historische Zeit gekommen ist, wo Mauern gefallen sind, die Sowjetunion zerfallen ist, wo Freiheit, Friede, Demokratie plötzlich tatsächlich möglich wurden. Leider haben wir das verspielt und ich glaube, wenn wir wieder in diese Situation kommen, wäre es wirklich sehr wünschenswert, wir würden die Chance besser packen, als wir das gemacht haben in den 90er Jahren.
Vielen Dank für deinen Besuch im Studio, Georg.
Sehr gerne.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute mit Georg Hässler. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte der NZZ und er schreibt vor allem bei NZZ Pro. Wer also noch mehr Einordnungen zu sicherheitspolitischen Entwicklungen lesen möchte, dem sei an dieser Stelle wärmstens ein NZZ Pro-Abo ans Herz gelegt. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Mein Name ist Marlene Oehler. Über Feedbacks und Anregungen freue ich mich. Einfach eine Mail an geopolitik@nzz.ch. Macht's gut und bis bald.